Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Hüte und
Rudolf Hüte.
Yay! Da sind wir wieder. 28. Folge.
Richtig.
Ja, 28. Folge und da ich von zwei aufmerksamen Hörern des Podcasts darauf hingewiesen worden bin, dass ich natürlich noch die Auflösung meines sehr persönlichen ultimativen Streuselbrötchen-Tests schuldig geblieben bin, oder also der für heute angedacht ist, habe ich mich heute in den Aachener Winter gestürzt, um mich noch einmal selber und meine Geschmacksnerven noch einmal an ein Streuselbrötchen zu erinnern, an das ich mich nicht mehr so gut erinnern konnte.
Und jetzt habe ich, Das ist seriöse Arbeit.
Jetzt habe ich das hier final abschließen können, für mich persönlich den Test. Ja, und das Ergebnis lautet wie folgt. Also ich habe vier der gut zu erreichenden Brander / Aachener Bäckereien getestet auf ihre Streuselbrötchen und spezifisch natürlich, wie das sich zu meinem Geschmack verhält. Und die Bäckereien sind die folgenden. Das ist die Bäckerei Heidbüschel, also die Bäckerei meiner Kindheit und sehr liebgewonnene Brander Traditions Bäckerei und dann halt Moss, das ist ja eine Aachener Kette, Nobis, was auch ja auch eine Aachener Kette ist und Leo Schumacher, auch eine Aachener Kette. Das sind die vier, die ich auf ihre Streuselbrötchen getestet habe und ich würde das Testergebnis wie folgt beschreiben. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist das Beste oder so, weil es kommt ja immer auf die Stimmung an und es kommt ja auch darauf an, also sozusagen auf welche Erwartung man hat an das Streuselbrötchen in welchem Moment. Also es gibt sind vier Varianten und ich glaube, also was mir aufgefallen ist, ist, dass sie sich ganz gut in zwei Gruppen einteilen lassen. Also es gibt zwei Zweiergruppen und zwar in der sozusagen Textur und dem Geschmack und der Süße der Streusel, da sind sich eigentlich alle vier Streuselbrötchen relativ gleich, ne? Und das ist ja auch das, also was ja dem Streuselbrötchen den Namen gibt. Und da kann man insofern eigentlich nichts falsch machen. Also die Streusel, also egal wo man sich das Streuselbrötchen kauft, die Streusel sind immer saugut einfach. Ne? Also Streusel sind halt einfach eine gute Erfindung. So, und das heißt aber, dann gibt's zwei Brötchen, und zwar besonders, das sind hier die von, meiner Meinung nach, die von Moss und Leo Schumacher, die wo der Brötchenteig selber, also sozusagen das Streuselbrötchen, für die, die es nicht kennen, ne, hat ja so eine Decke von Streuseln, die also quasi oben drauf sind. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein überbackenes Käsebrötchen oder so, nur dass es eben kein Käse ist, sondern so süße Kuchenstreusel im Prinzip. Und das ist so ein relativ dichter Teppich, der da oben drauf liegt. Und ich würde den sagen, der ist so ungefähr 5 mm dick oder so. Also das sind wuchtige Streusel. So, und die, das ist wie gesagt bei allen ziemlich ähnlich. Und bei den besagten Brötchen von Schumacher und Moss ist dann die Konsistenz des Brötchens und die Süße des Brötchens anders als bei den anderen beiden. Will heißen, die eigentlich, also die sind sehr süß und saftig. Also sowohl der Moss als auch der Schumacher, die kann ich auch kaum unterscheiden. Vielleicht so noch ein bisschen süßer, noch ein bisschen weicher und buttriger ist dann das sogar von Moss. Und wenn man also so total Lust hat auf was ultra süßes, weiches, was so den absoluten Zuckerhunger stillen soll, dann würde ich sagen, es gibt nichts Besseres. Also das ist wirklich ein Top, also ein absolut Top Streuselbrötchen. Aber es ist eben in der absolut süßen Kategorie. Und was die beiden von Nobis und Heidbüschel gemeinsam haben, und da finde ich das Heidbüschel das Extremste, ist halt eigentlich, dass sozusagen die Süße und die auch die Textur, die Konsistenz der Streusel mit dem Brötchen eigentlich in so ein interessantes Spannungsverhältnis treten. Ne? Also das ist ein bisschen, die sind dichter gebacken, die Brötchen. Und ich finde das von Heidbüschel, da ist das Brötchen selber auffällig am wenigsten süß. Und das ist halt interessant, weil dann hat man also so eine eigentlich so, also das ist jetzt nicht ein normaler Brötchenteig, aber eher wie so ein, ja, fast ungesüßter Mürbeteig oder sowas. Und die Süße kommt dann wirklich nur aus den Streuseln. Und je nachdem, in was für einer Stimmung man ist, kann das natürlich auch das Richtige sein. Für mich, so wie ich gerade ticke, ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, die ganz süße Gruppe sticht zurzeit die weniger süße Gruppe aus. Und da würde ich dann sagen, das Ranking wäre dann aber Moss vor Schumacher, vor Heidbüchel, vor Nobis. Und die sind aber trotzdem alle im Prinzip gleich auf. Aber irgendwie, wenn man sowas macht, dann überlegt man sich, ist man irgendwie ein Ranking schuldig. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, also groß geworden und meine Liebe zum Streuselbrötchen habe ich natürlich über das Heidbüschel Streuselbrötchen überhaupt erst erlangt. Also so ein bisschen so die erste große Liebe. Und vielleicht ist es so the one Brötchen that got away. Keine Ahnung.
Also, ich bin begeistert, Warte, ich bin begeistert. Ich habe eine seriöse Expertise gar nicht erwartet, aber ich bin wirklich tief beeindruckt. Auch nicht nur von der Ernsthaftigkeit, sondern auch von der Formulierkunst, die du da gerade gezeigt hast.
Sehr gut. Na dann, dann sind wir jetzt damit fertig, mit der nicht lästigen Pflicht, sondern der süßen Pflicht. Also das ist wirklich, ich bin jetzt heute Morgen hab nochmal zu Schumacher mich auf den Weg gemacht und freue mich jetzt schon auf die zweite Hälfte des Brötchens nach dem Podcast, nach der Aufnahme, weil wenn ich das jetzt dabei essen würde, das ist wirklich, da klebt einem der Mund. So süß sind die Dinger, sind geil einfach. Also, und das Thema der heutigen Sendung soll sein, und das passt auch eigentlich ganz gut, finde ich, reiht sich so ganz gut ein in das, was wir gerade hier gemacht haben. Es soll gehen um Spaß und Spiel. Und zu dem Thema gekommen bin diesmal ich, und deshalb rede ich jetzt einfach mal weiter, also sozusagen auf Geheiß vom Vater. Und zwar habe ich mit meiner Mutter, also der sind, haben wir das eigentlich zu verdanken so ein bisschen, also Shoutout wieder an Ursula Lüthe, die bei nämlich im Telefongespräch über mein Leben, sie gesagt hat, ja, du kannst diese Spielereien, das kannst du auch nicht sein lassen, in dem Sinne wirst du nie erwachsen oder irgendwie sowas. Und das aber nicht, also das klingt bei meiner Mutter manchmal vom Ton her im ersten Moment so vorwurfsvoll oder besorgt oder so, aber eigentlich meint sie das dann, hat sie dann auch gesagt, dass sie das schön findet, dass ich so, dass sozusagen das Kind im Mann da in mir schlummert. Und zwar ging es da speziell um Computerspiel und eine gewisse, eine komplexe Lebenslage, in die ich mich aufgrund dieses Computerspiels manövriert hatte. Jetzt überhaupt nichts Schlimmes, also nicht irgendwie In-App-Käufe oder sowas, sondern einfach, ich wollte mir einen Computer holen und den aufrüsten und game-tauglich machen. Das hat aber nicht geklappt, darüber war ich so ein bisschen traurig. Darüber habe ich mit meiner Mutter geredet und so kam es halt also dazu. Und dazu kann man irgendwann mal eine Sonderfolge machen zu Computerspielen oder so. Aber jetzt soll sozusagen das Thema sein Spiel und Spaß. Und natürlich, glaube ich, ist dann für mich ein Interesse daran tatsächlich, die Frage nach der Bedeutung von Spiel und Spaß in unserer aller Leben, das Verhältnis von Spiel und Spaß zum Glück, wozu wir ja schon eine Folge hatten. Ja. Ne? Und dann natürlich auch so die Frage nach, also glaube ich, so kulturellen Repräsentation von Spaß und Spiel und wie das natürlich auch verzahnt ist und verwoben ist mit Vorstellungen eben von Kindheit und Erwachsenwerden. Also so, man könnte ja, vielleicht wäre so eine Eingangsformulierung, ist ein Effekt des Erwachsenwerdens, dass man immer weniger spielt in seinem Leben, also heißt Erwachsenwerden aufzuhören zu spielen. Ist das eine Möglichkeit, über Erwachsenwerden nachzudenken? Und wenn ja, oder tun Kulturen das? Und wenn ja, muss man das gut oder schlecht finden? Was ist schwierig daran? Und wie hält man es damit? Also das, glaube ich, wäre eine Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern. Und jetzt habe ich ja schon unheimlich viel geredet, fast 10 Minuten. Jetzt bist du
mal. Ja, du hast auch sehr interessante Sachen gesagt. Ja, also insofern war das nicht vergebens. Ja, ich bin überrascht worden durch dieses Thema, aber ich fand es interessant und ich will jetzt gar nicht anders reden als immer, nämlich ich versuche das Ganze von einer philosophischen Seite her anzugehen, und was mir da sofort aufgefallen ist, dass mein Zugang zum Begriff Spiel, über Spaß können wir dann später nochmal gesondert was sagen, derjenige ist, dass ich das Ex-Negativo mache. Also sehr oft versuche ich, Begriffe zu verstehen, indem ich einen Gegenbegriff bilde und der wäre in dem Falle Arbeit. Also geht es um das Verhältnis von Arbeit und Spiel, und da ja, fallen mir jetzt erstmal nur Schlagworte ein. Zur Arbeit gehört eine gewisse Notwendigkeit, nicht wahr? Also wenn man etwas nicht aus gewissen Notwendigkeiten heraus tut, ist es nicht im engeren Sinne des Wortes Arbeit. Zur Arbeit gehört auch die Idee, dass man eine Pflicht erfüllt und dass man eine Leistung zu erbringen hat. Dagegen zum Spiel gehört die Idee, dass es frei ist. Also frei auch von im Gegensatz zur Notwendigkeit und dass es in der Regel den Neigungen entspricht. Also das ist jetzt wieder kantianisch, nicht? Auf der Seite der Arbeit haben wir die Pflicht und auf der Seite des Spiels haben wir die Neigung. Also das, was ich tun will, ohne äußeren Anlass. Also dass wir also erst einmal sagen müssten, in dem Maße ist tatsächlich die Vermutung naheliegend, dass das Erwachsenenleben einen größeren Anteil an Arbeit aufweist und das Kindesleben einen größeren Anteil an Spiel aufweist. Wobei es natürlich auch eine spannende Frage ist, ob man nicht beides und miteinander verbinden könnte. Und dies, jetzt auch noch den letzten Gedanken anzuschließen, und dies vielleicht diese Verbindung von Spiel und Arbeit ein Weg ist zu einem glücklichen oder gelingenden Leben. Also das wäre jetzt mein Interesse an diesem Thema.
Genau, ja, und vieles von dem, was du jetzt ja angesprochen hast, gibt es ja tatsächlich, also in den kulturwissenschaftlichen Debatten gibt es ja gerade eine Debatte über die Gamification, ne? Also das heißt, siehst du, es gibt die Debatte um die Gamification des Lebens, also sozusagen, und vor allen Dingen eben auch the Gamification of Work. Also wo genau diese Ideen, aber natürlich, da liegt dann, also da würde dann in diesem Begriff schon deine, also einerseits würde man, glaube ich, würde diese Binarität oder der Gegenbegriff einerseits also ursprünglich anerkannt werden und dass die Idee wäre dann eben, dass das gerade zusammenfällt und dass es auch ein gesteigertes Interesse daran gibt, eben über Gamification sozusagen, also das ist natürlich, kann man als kapitalistische Idee der Gegenwart wahrnehmen oder so wird das oft geframed, dass es eben eine Möglichkeit ist, Leute auf verschiedene Art und Weise bei der Stange zu halten. Also sei es bei der Arbeit oder eben, also Arbeit interessant oder spannend oder eben ne, zu spielerisch zu gestalten, damit Arbeit Spaß macht, weil das dann sozusagen Produktion steigert und andererseits natürlich die Gamification des Alltagslebens und darüber natürlich sozusagen Konsumangebote zu schaffen. Das sind so
das ist interessant.
Und das ist natürlich auch genau das, was man halt vielerorts, glaube ich, beobachten kann, wenn die Leute natürlich mit ihren Smart Devices und ihren Telefonen und so, es wird ja unheimlich viel auch gespielt, also so im Kontext von digitalen Spielen zwischen Tür und Angel, sozusagen auf dem Weg zur Arbeit. Und dann wäre sozusagen die Frage, ist dann irgendwann unser Leben sozusagen ein einziges Spiel, was aber irgendwie also Produktions- und Konsumzwecken halt dient, sozusagen spätneoliberale Erfindung des Kapitalismus. Ich glaube, so kann man das.
Also jetzt kommt mir dieser Begriff Gamification so vor, als ob es eine Art Trick wäre, nicht wahr? Als ob die Leute, die das propagieren und kultivieren, die den Lastcharakter der Arbeit reduzieren wollen, indem sie suggerieren, im Grunde genommen kannst du das ja auch spielerisch machen, nicht?
Genau, also das ist die Idee, glaube ich. Also das ist die, wäre so die kritische Idee und die Paradebeispiele sind dann immer, wie sich sozusagen, also von diesem Silicon Valley, den großen Techno-Konzern, wie deren Arbeitsräume aussehen, dass sie dann eben Billardtisch und Ping-Pong-Angebote haben, sodass man eigentlich, also dass das von einem Freizeitangebot kaum zu unterscheiden ist, ne, dass man die Leute über diese Spiele halt sozusagen möglichst lange bei der Arbeit hält. Das ist jetzt, wie gesagt, die paranoide Lesart davon, ne, oder die kapitalismuskritische Lesart. Und dass das dann natürlich auch identitätsstiftend wirkt, sollte die während der Arbeit spielen, gehen gern zur Arbeit, dann wird sozusagen der Beruf auch Teil der Identität, das kann produktionssteigernd wirken. Ich glaube, das ist sozusagen, das ist die Idee, und ich glaube auch, also sozusagen von beiden Seiten, also sowohl die die Idee der Leute, die das für sinnvoll gehalten haben und das deshalb sozusagen implementiert haben, und natürlich auch direkt von der Seite der KritikerInnen hergedacht. Ne?
Ja, ich hatte, als ich diese Idee einer Verbindung von Arbeit und Spiel sozusagen ins Spiel brachte, in einem anderen Sinne, da habe ich eigentlich etwas viel Bodenständigeres im Blick gehabt, nämlich dass es ein Bestreben eines jungen Menschen sein kann, das, was er sowieso gerne macht, zu seinem Beruf zu machen. Ja? Also das Schlagwort lautet, aus einem Hobby einen Beruf machen. Also zum Beispiel, um jetzt mal dich als Beispiel zu nehmen, das wäre dann bestimmt in deiner Kindheit die Idee gewesen, ein Berufsfußballer zu werden.
Ja. Korrekt wäre das.
Ja, ja. Das war bei mir nicht. Ich wollte als sozusagen Gymnasiast gerne einen schreibenden Beruf ergreifen. Ich dachte, ich würde Journalist werden, obwohl ich damals noch gar nicht Zeitung las. Nicht? Es ging nur darum, zu schreiben, und ich traute mich nicht, meinen eigentlichen Traum zu nennen, nämlich ein Schriftsteller zu werden. Also jedenfalls war da die Idee, wenn man schon arbeiten muss, dann sollte die Arbeit nicht zu weit von dem entfernt sein, was man als Spiel ohnehin machen würde. Und in gewisser Weise ist mir das ja gelungen, weil ich ja wirklich auch viel schreibe und Philosophie hat mich auch schon in der Schule interessiert.
Ja, und viel lesen. Also,
ja, lesen, ja, ich bin ja ein manischer Leser.
In dem Sinne hast du ja wirklich dein Hobby auch zum Beruf gemacht.
Das stimmt, ne? das stimmt. Und insofern kann ich schon sagen, ich erlebe auch meine Arbeit nicht wirklich als Arbeit, sondern ich würde das auch tun, wenn ich... wenn das nicht meine Arbeit wäre. Und das sieht man ja auch daran, dass ich jetzt, obwohl ich schon 10 Jahre pensioniert bin, über 10 Jahre pensioniert bin, noch immer arbeite in dem Beruf. Ne? Gut, also das ist sozusagen diese Sache, aber das kommt sozusagen aus einem Individuum raus, während diese Gamification ist ja gewissermaßen ein Angebot von extern. Versuch es mal so zu sehen, dass das ein Spiel ist. Und das, finde ich, ist schon was anderes. Ich spreche sozusagen hier von der Vermittlung von Neigung und Pflicht, und da geht es darum, sozusagen die Neigung zu spielen, sozusagen mit den Arbeitstechniken so zu verknüpfen, dass die Arbeitstechniken gewissermaßen als Spielformen auftauchen. Ich finde es ein bisschen was anderes.
Es ist ein bisschen was anderes, aber die Idee, also es lässt sich natürlich beides sozusagen in jetzt für unser Gespräch sehr gut operationalisierbar machen. Also wir können beide, also genauso würde man das, glaube ich, denken können, wie du das gerade vorgeschlagen hast. Das ist die Idee, ne, zu sagen, die Idee dieser Gamification ist ja, glaube ich, wir als Menschen haben eine Neigung, und jetzt spreche ich mal mit deinem Vokabular, ne, was mir ja immer schwerfällt, aber ja, wir haben eine Neigung zum Spielen.
Ja, das glaube ich auch.
Und das ist dann eben die Idee, das kann man sozusagen zielführend, jetzt aus Sicht derjenigen, die das zielführend einsetzen. Also man holt die Leute
quasi abholen,
ne, qua ihrer Neigung oder über ihre Neigung. Und das kann sich dann sozusagen, könnte dann in einem Fall eine Win-Win-Situation erzeugen, im Idealfall, dass nämlich die Leute tatsächlich gerne arbeiten, ne, aber es läuft natürlich, glaube ich, bei diesen eher konspirativ gedachten oder paranoid gedachten Theorien dann immer darauf hinaus, dass es tatsächlich eben genau die Binarität, die du eingangs erwähnt hast, natürlich wirklich gewillt ist aufzulösen, sodass man sozusagen, dass das Ziel davon wäre, sozusagen den Unterschied zwischen Spiel und Arbeit aufzuheben.
Ja, das stimmt. Ne?
Und das, weil alles dann Arbeit ist und alles gleichzeitig Spiel. Und dann könnte man sich fragen, wie das sich sozusagen auswirkt auf den psychischen Gesundheitszustand der Menschen, wenn sie nicht mehr unterscheiden können. Und also diese Idee der Entgrenzung der Arbeit, die wir jetzt ja auch also stark erlebt haben in der Pandemie, ja, das war ja ein zusätzliches Problem, dass halt so jeder nur noch und jede nur noch in Jogginghose von zu Hause gearbeitet hat in ihren Meetings. Also außer du natürlich, du liest immer noch in Denim. gut für dich. Ne? Aber so, also sonst sind ja alle mehr meiner Neigung zur Jogginghose gefolgt. Also
ja, ich weiß nicht, ob du das Statistik beweisen
kannst. Nein, aber ich glaube, statistisch kann ich das nicht beweisen, aber ich glaube, der Verdacht, den kann man schon zurecht mal in den Raum stellen. Naja, und dass diese Form der Entgrenzung ja was mit den Leuten macht, also man spricht ja dann öfter mal, also genau, ist jetzt anekdotische Evidenz, aber man spricht ja dann öfter mal mit Leuten, die dann auch mal äußern, dass genau das ihnen schwerfällt, also ne, also einerseits dann gibt's so diesen Typ, man kommt da nicht aus dem Quark in die Pötte, wie man so schön sagt hier bei uns, ne, was die Arbeit angeht, weil man eben zu Hause ist
und die Jogginghose anhat
und dann immer denkt, naja, eigentlich ist jetzt Freizeit, ne, also und deshalb kommt man nicht so, kriegt man sich nicht so zur Arbeit gezwungen, was glaube ich auch sozusagen die Sorge der Arbeitgeber in Deutschland zum Beispiel auch ist, ne? Also weswegen es ja jetzt gerade eine Debatte gibt um Homeoffice und jetzt, ich glaube, ganz frisch hat doch Twitter oder Google, ich glaube Twitter, ne, der Elon Musk hat jetzt wieder gesagt, alle müssen ins Office zurück.
Ja, hat er gesagt,
ne?
Und keiner will.
Ne? Keiner will, genau, weil das natürlich eine Form von Flexibilität schafft und so. Aber daran sieht man das. Das ist zu Komplikationen, also was heißt zu Komplikationen, aber schon zu so Verwirrungen und Verwischungen kommen kann.
Ja,
ne?
Da habe ich auch
und
was zu sagen.
Ich glaube, da ist Gamification nur ein Teil der Effekte der sich verändert habenden Medienlandschaften, nämlich auch natürlich, dass ein Homeoffice selber, was heißt das denn heutzutage? Das heißt, man hat einen Laptop oder ein Tablet oder so und sitzt damit halt irgendwo. Das ist ja nicht mehr wie, also wir sitzen jetzt ja hier in so einem wuchtigen Arbeitszimmer. Ne, du hast einen Desktop-Computer, du hast hier, das steht hier halt voll mit Büchern und Regalen, du hast zwei Schreibtische hier drin stehen, das sind aber alles Sachen, die braucht man jetzt nicht mehr und die wird man in Zukunft schon mal gar nicht mehr brauchen.
Nee, also sozusagen als man braucht mich in Zukunft auch nicht mehr.
Infrastruktur, das hast du gesagt.
Ja.
Das hast du gesagt. Aber ne, also insofern, da ändert sich ja schon was. Und da ist dann, glaube ich, diese Gamification sozusagen nur der Kulminationspunkt dieser Aufweichung.
Ja. Du sagtest so, ja, dass diese Entgrenzung hat auch gewisse Risiken. Und eine dieser Risiken will ich jetzt auch ansprechen. Wenn man es in der Spannung behält, wenn man sozusagen den Dualismus oder die Dichotomie zwischen Arbeit und Spiel betont, dann kann das eine die Kompensation für das andere sein. Also ich will das jetzt wie folgt beschreiben. Wenn man sagt, ja, zur Arbeit gehört Pflicht und Mühe und so weiter, ja, dann denkt man vielleicht noch an Vertreibung aus dem Paradies im Schweiße deines Angesichtes, sollst du dein Brot verdienen und so, dann braucht man Erholung. Und der Bereich der Erholung wäre dann streng assoziiert mit dem Begriff des Spiels. Mhm. Wenn man aber diese Grenze aufweicht, ist auch dieser radikale Erneuerungsprozess, der dann durch den Wechsel in den Bereich des Spiels und der Freizeit und der Erholung stattfindet, nicht mehr in gleichem Maße gegeben, weil sozusagen der Sprung ist kürzer geworden. Insofern glaube ich, eine der ursprünglichen kulturtheoretischen oder kulturphilosophischen Vorstellungen von dem Verhältnis von Arbeit und Spiel war der, dass der Mensch eigentlich ein arbeitendes Wesen ist. Homo laborans ist da das lateinische Stichwort, nicht? Übrigens marxistisch gedacht ist das. Und da die Kompensation, die notwendige Kompensation erfolgt dann durch das Spiel Homo Ludens.
Genau.
Ne? Und dann gibt es ja auch die Theorie von Heusinger, dass sich daraus die eigentliche Kultur entwickelt. Aber das wollen wir jetzt also nicht so theoretisch machen. Was ich sagen will ist, ja, das ist auch eine Bestimmung, ne? Und eine wichtige Bestimmung. Nicht nur, dass man streben kann, diesen Gegensatz aufzuweichen, sondern dass man streben kann, den Gegensatz gerade aufrechtzuerhalten, damit das Spiel wirklich als Erholung von der Arbeit funktionieren kann. Und das ist natürlich nicht so im gleichen Maße gegeben, wenn man gamifizierend an die Sache rangeht.
Ja, und ich sag das auch immer, also ich mache ja, also als Teil der Lehre, da ist es ja, also für die Studierenden ist ja oft das Problem, die sind ja oft in der Examenssituation, sind die Studierenden ja oft damit konfrontiert, dass sie auf einmal komplett eigenverantwortlich arbeiten müssen. Ne? Also ja. Das ist ja sozusagen der, also in dem Studium, da gibt's immer, also im Studium selber gibt's ja immer noch diese externen Zwänge, dass man meistens zumindest irgendeine Form von zu erscheinen hat, dass man irgendwelche Mini-Leistungen erbringen muss, also kleine Quizzes oder Responsen schreiben muss, ne, zu gelesenen Texten und dass man auch zumindest seinen Körper in diese Veranstaltungen schleppt und so. Und dann kann man natürlich sagen...
Mit Jogginghose.
Manchmal auch mit Jogginghose, ne? Dass die dann, wenn man das dann gemacht hat, dann hat man sozusagen schon einen Arbeitsnachweis geliefert, das strukturiert den Tag. Und dann ist es natürlich was anderes in dem Moment, wo man, früher hieß das ja scheinfrei, heute hat man dann alle Credit Points, ne? Wenn man halt sozusagen die Kurse alle absolviert hat, dann bleibt halt die Arbeit. Und die Arbeit, glaube ich, also die Abschlussarbeit, und die fällt den Leuten deshalb so schwer, weil sie auch komplett eigenverantwortlich, also über ein Thema halt sich immer damit befassen müssen. Und da gibt's auch verschiedene Strategien eben, also die, glaube ich, also die ich den Leuten auch immer empfehle, die auch damit also zu vereinbaren sind, was du eben angesprochen hast. Und da ich schlage dann nämlich den Studierenden auch immer so ein Belohnungssystem vor. Also wenn sie sich selber so einschätzen, das ist natürlich eine Charakterfrage. Es gibt so Leute, die können sich halt super gut morgens um 8 Uhr da hinsetzen, machen sich einen Kaffee, fangen an zu arbeiten und hören um 5 Uhr auf. Aber also erfahrungsgemäß sind das unter meinen Studierenden zumindest die wenigsten. Und die, die so ein bisschen wissen, sie müssen eine Form von ja, sich selber motivieren oder eine freiwillige Selbstkontrolle etablieren oder so, da den schlage ich immer vor, für sich selber so ein Belohnungssystem zu etablieren, dieser Art. Und zwar, dass man sagt, man gibt sich ein Tagesziel, wenn man, also ich mache dann immer den Vorschlag, 2 Seiten zu schreiben in der Schreibphase, weil dann ist das sozusagen relativ schnell erledigt, ne, diese Abschlussarbeiten zu fertigen, wenn man das konsequent durchzieht und nur 5 Tage die Woche, und dass man sich in dem Moment, wo man das Tagesziel erreicht hat, dann belohnt mit irgendwas, was einem Spaß macht. Und bei mir war das eben auch schon damals immer dann Freizeit und PlayStation. Also ich habe das damals selber in meiner Examensphase und auch in meiner Promotionsphase oft so gemacht, dass ich sozusagen nach 2 Stunden konzentrierter Arbeit mich dann, also sowas während der Promotionszeit, mich dann sozusagen mit einem leckeren Mittagessen und einer halben Stunde oder Stunde PlayStation-Fußballspiel belohnt habe und dann nochmal eine Schicht rein hingelegt habe und dann wieder belohnt habe.
Ah, ja. Und ja, das finde ich eigentlich einen klugen Gedanken. Ich habe das ähnlich gemacht, allerdings, und da kommen wir jetzt auch auf einen Unterschied, glaube ich, in der Lebensorganisation zwischen uns beiden zu sprechen. Dieses Spiel, also diese Besonderheit von Spiel ist mir ja fremd, also Computerspiel und sowas. Und überhaupt ist Spiel in dem wohl definierten Sinne, nämlich eine Handlung nach bestimmten Regeln und so weiter, wo ich gleich noch etwas zu sagen will, das ist gar nicht die Art von Belohnung, die ich mir hätte anbieten können, um mich zu motivieren. Nicht? Bei mir war das leider eher kapitalistisch. Also ich habe immer nach, nicht jeden Tag, aber immer wenn ich einen größeren Abschnitt in einem Buch oder einem Aufsatz geschrieben hatte, gerne mir was geschenkt. Ja, also leider überwiegend Kugelschreiber und sonstige Schreibgeräte, so dass ich jetzt wirklich ertrinke in diesem Schreibgerät. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich davon habe. Aber das sind halt so Ticks. Aber der Belohnungsgedanke war da auch schon, nicht? Und wenn ich jetzt sagen würde, unter dem Stichwort, man braucht Erholung von der Arbeit, dann sage ich ja, das gilt auch für mich, obwohl ich so gerne die Arbeit mache, die ich nun mal mache. Aber dann gibt es sozusagen, würde ich sagen, die kleine Erholung und die große Erholung. Mhm. Die kleine Erholung besteht darin, dass ich weiter lese, ja, weil ich ja wirklich ein manischer Leser bin. Da lese ich aber nicht mehr philosophische Texte oder Hausarbeiten, sondern dann lese ich Literatur, Belletristik. Ja. Und das entspannt mich tatsächlich, obwohl ich in letzter Zeit merke, dass ich mit meinen Augen ein bisschen vorsichtiger umgehen muss, weil allmählich tritt diese Alterssichtigkeit auf und dann tränen mir schon mal die Augen. Also muss ich das auch reduzieren. Die große Erholung besteht dann daran, dass ich mit der Ursula dann abends Fernsehen gucke. Und da sie ein leidenschaftlicher Spielfilmgucker ist, habe ich sehr, sehr viel Filme geguckt in den letzten Jahren. Was aber auch sehr schön ist. Aber dieses Spiel, wie du das betreibst, oder auch, dass Leute machen ja Brettspiele, Freunde von dir aus Amerika, die wir kennengelernt haben, sind ja große Fans von Brettspielen, oder Gesellschaftsspiele.
Du spielst aber Schach.
Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Seit einigen Jahren spiele ich Schach, das mache ich aber nicht sehr häufig, sondern zweimal im Monat. Das macht mir auch Freude. Da kommt nun ein Element hinzu, das für mich immer den Erholungscharakter reduziert hat. Das gilt für jede Art von Spiel in diesem engeren Sinne, denn Spiele in dem engeren Sinne sind in meinem Verständnis Wettspiele. Mhm, ja?
Ja, also da würde man sagen, ein Faktor ist, dass man gewinnen und
verlieren kann. Ja, man kann gewinnen oder verlieren. Ja, genau. Ne? Und man hält sich an bestimmte Regeln, ja. Und die sind beim Schach ja sehr vielfältig. Und da gibt es ja noch Strategieregeln und sowas. Das nimmt aus meiner Sicht dem Spiel etwas von seiner Leichtigkeit, ja. Ich meine, ich gehöre nicht zu den Leuten, die nicht verlieren können, wirklich nicht. Aber ich strebe es auch nicht an, nicht? Ich gewinne lieber, als ich verliere. Und ich ärgere mich schon, wenn ich schlecht spiele, ja. Ich ärgere mich auch, wenn ich einen schlechten Text geschrieben habe. Also insofern kommt durch den Wettcharakter in das Spiel auch ein Element von Arbeit. Und insofern wäre eigentlich das ideale Spiel das Spiel, das kein Wettspiel ist. Also wenn zum Beispiel Kinder zusammen eine Burg bauen in einem Sandkasten oder so. Ja. Aber auch da tritt dann schnell schon mal Konkurrenz auf und so. Also insofern, es ist für einen Menschen vielleicht gar nicht so leicht, das reine Spiel zu spielen. Weil so oft so auch Ehrgeizelemente eine Rolle spielen und Wettbewerbselemente. Das habe ich nur, wenn ich zum Beispiel wie eben sind wir jetzt zusammen spazieren gegangen. Das wäre für mich eine Form von reinem Spiel. Ne? Man geht halt spazieren oder wenn ich mit dem Franz wandern gehe, das ist auch reines Spiel. Obwohl, gut, auch für mich ist auch das nicht reines Spiel, weil ich das gar nicht so furchtbar gerne mache und ich mich dann anstrengen muss. Also es ist schwierig mit dem Spiel.
Ja, ich genau, du hast mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben, nämlich diese Frage mit dem, also zum einen, genau, das sollten wir vielleicht noch einmal wiederholen, wir haben jetzt den Begriff auf zwei Arten und Weisen im Prinzip benutzt, einmal als, also so wie du reingekommen bist, über die Gegenüberstellung zwischen Arbeit und Spiel, da ist der Spielbegriff im Prinzip so breit, dass er dem Freizeitbegriff ähnlich wird, ne, also das, und das hat dann eben, hast du mit dem mit der Neigung ja sehr gut hergeleitet, das wäre sozusagen der sehr offene, weite Begriff von Spiel und dann gibt's eben diesen engeren Spiel, der Begriff, den du jetzt auch schon etabliert hast mit, es gibt gewisse Regeln, meistens gibt's am Ende, also es gibt ein Ziel und das Ziel sieht meistens Sieg oder Niederlage vor und sind deshalb Wettspiele.
Ja.
Genauso kann man natürlich sagen, Glücksspiel wäre dann eine Sonderform davon.
Ja,
ne? Also sozusagen, wo die, also ist ja die, finde ich, die tollste kapitalistische Sonderform. Ja. Also weil da sieht man, Ja, da sieht man Verschiedenes sozusagen an kapitalistischer Motivation, die man aber auch natürlich in dem strukturierten, engen Spiel schon sieht. Also man, da haben wir ja schon drüber geredet in der Folge über Sport, glaube ich, ne? Das ist mit diesem, also das, da haben wir ja beide so ein Plädoyer gehalten fürs Verlieren lernen, ne? Ja. Dass das besser wäre als immer dieses, diese Gewinnerobsession in der, also in der Sportberichterstattung. Das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber genau, also das, glaube ich, ist im Spiel, in diesem geregelten Spiel, eben angelegt, genauso wie übrigens natürlich das Befolgen der Regeln. Ne? Also sozusagen, dass ich spiele jetzt ja viel mit meinen Kindern und da sieht man das natürlich, also zum einen, wie schwierig es ist, verlieren zu lernen, ne? Also wie ungern Kinder verlieren, ist halt, und das ist, glaube ich, das gilt, also zumindest bei den Kindern, die ich kenne, für die meisten, so dass, wenn man so ein Waschlappen ist wie ich, man die auch oft einfach natürlich gewinnen lässt, ne?
Ja, das tun wir aber auch.
Ja, genau, ja, weil es ist ja auch, glaube ich, also weil ich auch nicht so daran glaube, dass man ihnen jetzt die harte Lektion beibringen muss, dass man auch mal hier verlieren kann im Leben, so da sind die jetzt noch nicht in dem Alter, muss man mal überlegen, wann das so ist. Aber naja, also das ist sozusagen das enge Spiel. Und da würde ich jetzt sagen, weil du gesagt hast, ja, das Spiel wird auch schnell mühselig. Da habe ich mir, oft Gedanken gemacht, so im Kontext von dem, was du gesagt hast. Als kleiner Junge war natürlich mein Traum irgendwie, also habe ich halt den ganzen Tag hätte ich Fußball spielen können. Und da habe ich mir natürlich gedacht, im Idealfall wäre das natürlich als Job super, weil du machst nichts anderes lieber und dann erfüllst du damit auch noch, verdienst du damit deinen Unterhalt. Und wenn du es dann richtig gut kannst, verdienst du ja auch noch gut und so. Dann gibt's noch so ein paar andere Perks an diesem Job, ne? Also soziales Prestige und Fans und so. Also man findet viel Zuneigung. Aber ganz ehrlich, also es ist natürlich, ich glaube, es besteht eben auch eine Gefahr darin, sein Hobby zum Beruf zu machen. Und zwar, weil es natürlich eben diese Binarität dann, wenn sie so absolut aufgelöst ist, die du eben beschrieben hast, dann hat man natürlich, auch was so die eigene Identität angeht, nicht zwei Sachen. Also es ist ja, zum Beispiel, ich denke dann oft an, ich kenne viele Leute auch, die in meinem Umfeld sind, die halt zum Beispiel Jobs haben, die ihnen insofern Lebensglück ermöglichen, dass sie damit ganz gut Geld verdienen und ihr Lebensglück dann mit dem Geld irgendwie sich in der sogenannten Freizeit holen, ne? Ja, also, ja. Ne? Also sei es dann
arbeiten und sich in der Freizeit dann,
genau, also ein Urlaub oder Tennis oder ins Fußballstadion gehen oder was weiß ich, was einem da so einfällt, was den Leuten halt Freude macht, ne? Oder eben dann auch tolle Klamotten kaufen oder was weiß ich, ne, oder tolles Essen sich leisten können, so. Das ist ja so, sind ja so die typischen Sachen, die uns Freude machen von so Leuten, die sich halt, sag ich mal, jetzt so ganz krass so homofarbermäßig ins Büro schleppen oder ja, sowas, ja, ne. Also, so, aber die haben natürlich dann sozusagen immer, die arbeiten dann um zu leben, heißt es ja so schön, ne, und nicht leben um zu arbeiten oder ja, so, ne, also und da, das ist, aber das ist trotzdem in dem Sinne, glaube ich, gesund, dass man halt zwei Identitätsfaktoren, ja, hat, und wenn man dann trotzdem einen tollen Tag im Büro hatte, kann einen das auch glücklich machen. Wenn das aber alles ein und dasselbe ist, was ist dann das Jenseits davon? Das ist halt, ne, und klar, Fußballprofis spielen dann Golf oder spielen dann auch noch, jetzt heutzutage spielen sie ja auch alle super viel Konsole, ja, ne, aber so die Frage, und die sind dann aber auch mit Mitte 30 fertig spätestens, und das ist halt schon krass, und natürlich, also, und ich kenn's ein Stück weit, weil ich ja auch teilweise im Fach und so, die Leute immer sagen, haha, der hat sich's ja leicht gemacht, der macht ja nur Sachen, die ihm Spaß machen, und das wird ja auch in der Wissenschaft, gerade so in der deutschen Wissenschaft, auch gerne mal so ein bisschen beäugt, weil das ja gleich als unseriös gilt, ne, wenn man so wie ich halt zu Rap-Musik geforscht hat, zu Soul-Musik und jetzt dann auch noch zu digitalen Spielen und so. Und ich spiele die natürlich auch selber, aber gut, wie soll man auch dazu forschen, wenn man sie nicht spielt, ne? Also das ist dann immer so, bietet sich die Gegenfrage gleich an. Nur da ist es dann teilweise schon so, also weil du es eben gesagt hast, mit dem Fernsehfilm gucken, ne?
Ja, ja.
Das ist natürlich für mich so, je nachdem, gerade wenn die Mutter mir mal wieder so ein Biopic empfiehlt von irgendwem, ne, das fühlt sich für mich natürlich super schnell wie Arbeit an. Weil ich gucke natürlich Filme, also eben auch beruflich und gucke sie dann auch oft eben, da vermischt sich das dann auch, ne?
Das merkt man auch, wenn du darüber sprichst.
Genau, das ist eben so, das hat sich komplett vermisst, also vermischt diese Register, in denen man Filme guckt. Ich kann halt jetzt, wir haben gestern über den Avatar, die Fortsetzung geguckt, ich gucke den halt, glaube ich, nicht wie jetzt Der Durchschnitt
so sehr bewundert, aber ich war auch irritiert, dass du dann gar nicht also einfach von dem möglichen Vergnügen gesprochen hast, sondern gleich gesellschaftskritisch daran gegangen bist.
Klar, weil, ja, das ist natürlich so, das gucke ich halt dann anders als, sage ich mal, jetzt wahrscheinlich die Durchschnittskinogänger in Deutschland, ne, als Amerikanist, der sich eben auch mit Film und Fernsehen befasst.
Ja.
Das ist dann, und da sieht man dann, ich sag das dann öfter, da wähle ich dann auch diese Formulierung, das fühlt sich jetzt wie Arbeit an. Und so hat sich das bei dir ja eben auch, also wenn du gesagt hast, das Schachspielen fühlt sich dann so ein bisschen wie Arbeit an, so dieser Wettkampf, ne? Und eigentlich, wenn man das so sagt, dann ist das ja erstmal nicht positiv besetzt. Nein. Ne? Und ja.
Also das ist jetzt auch wieder ein schönes Stichwort, das du mir gibst. Ich bin glücklich, dass ich Philosoph geworden bin und Hochschullehrer. Auch die Lehre ist ja für mich immer ein sehr belebendes Element gewesen und ist es auch heute noch, obwohl ich das jetzt etwas weniger mache. Es ist die Gefahr tatsächlich da, die du genannt hast, nämlich, also etwas drastisch formuliert, es gibt eine Gefährdung durch Monomanie, nicht? Dass man gewissermaßen nur noch das eine wirklich genießen kann, ja? Und das andere, also zum Beispiel Fernsehen gucken oder spazieren gehen, also wandern gehen oder auch sogar Schach spielen, auch nur noch unter dem Gesichtspunkt gutheißen kann, das brauche ich jetzt, damit ich dann morgen wieder philosophieren kann. Nicht? Und da muss ich schon sagen, das ist schon einigermaßen ausgeprägt bei mir. Und das führt auch dazu, dass ich mich für vieles eben nicht mehr so leidenschaftlich interessiere wie für Philosophie. Nicht? Also das gibt es. Und das führt natürlich dann dazu, dass es nicht mehr so leicht ist, sich zu erholen, weil man auch in der Erholungsphase schnell wieder da hineinrutscht, ne? So wie du, wenn du einen Film gucken willst, nicht mehr so entspannt den Film einfach gucken kannst, um des Filmes willen, ja, um des Spieles willen sozusagen, sondern darin einen Aufruf siehst, dich damit sozusagen in deiner wissenschaftlichen Art auseinanderzusetzen. Ja, das ist so. Es gibt diese Deformation professionell, da kann man nichts machen.
Ja, aber es gibt eben auch, ne, das ist interessant, das meine ich damit, es gibt damit könnte man so ein bisschen diese Grundidee des Hobbys zum Beruf machen, das kann man damit problematisieren, richtig. Weil in dem Moment, wo das Hobby zum Beruf gemacht worden ist, ist es eben der Beruf. Ja. Also man darf sozusagen, und dann hat es auch diese Qualität, und ich glaube, dass, also zum Beispiel, ich habe das selber mal, ich habe ja auch mal Musik gemacht, da fand ich es übrigens am eklatantesten, weil das ja sozusagen dieses künstlerisch-kreative, wir haben ja eine Zeit lang Musik gemacht, ich mache jetzt mal ein Shoutout an Homo Sapiens, an meine Jungs von damals, die beste Rapband aus Aachen, nein, Quatsch.
Aus Aachen und der Welt.
Aber Homo Sapiens hieß ja die Crew und ihr wisst ja, wer ihr seid. Manche von denen hören ja den Podcast tatsächlich. Ja, und das war natürlich eine große Freude und mein Gott, war das damals cool und war das Identitätsstiften und war das sozusagen also die ultimative Form von Spiel in dem Sinne, dass man da also Glücksgewinn und kreativ und das hat halt, wir haben ja, also das nennt man ja auch basteln, wenn man so Tracks basteln, das haben wir ja gemacht und das hat auch einen guten Grund, warum das sozusagen diese spielerische Rhetorik hat. Aber wir hatten mal so einen Sommer, wo wir dann so 3 oder 4 Auftritte relativ dicht gefolgt hintereinander hatten und jetzt wirklich nicht Tournee-Schedule. Und wir waren jetzt auch nicht bekannt, sondern es waren halt zufällig 3 Veranstaltungen in Aachen und Umgebung es war halt in so einem Sommer. Dann war ein Kultursommer und es war Wahlkampf und dann waren wir da bei der SPD.
Aber nicht der Sum of 16.
Nein, es war nicht der Sum. Es war, glaube ich, sogar der Sum of 98 oder so, oder 99 wahrscheinlich. Oder ja, wahrscheinlich in 98 und das ist halt so, wenn man, also, und ich glaube, einmal hatten wir 2 Tage zwischen 2 Auftritten und wir hatten natürlich nur ein kleines Set, also du und uns kennt ja keiner, also es ist jetzt ja auch nicht so, die Leute kommen ja nicht, um einen zu sehen, sondern du spielst halt auf irgendeiner Bühne, aber ich fand das so, also trotzdem hat das, beim ersten Mal macht das halt einfach unendlich Bock und beim zweiten Mal hast du das ja vor 2 Tagen schon gemacht und dann Dann, und du kennst ja auch deine Lieder einfach so in- und auswendig. Das ist ja das Krasse. Also das ist halt echt das Krasse. Das denke ich auch manchmal, wenn ich dann so Musiker auf der Bühne sehe. Und jetzt nicht nur die, die immer noch die Songs von vor 30 Jahren spielen müssen. Ja, ja. Das ist ja sozusagen das extreme Beispiel. Das ist ja das extreme Beispiel, ne? Wenn Bryan Adams halt sich immer noch Summer of 69 spielen muss und, ne? Aber so dieses, aber trotzdem, selbst wenn du mit einem neuen Album, so am Ende der Tour, du kennst das Ding ja in- und auswendig. Das ist ja, also da habe ich so krass schon am dritten Tag, hatte ich so, also am dritten Auftritt hatte ich schon so das Gefühl, also der Freude, Grenznutzen der Freude, den man selber daran hat, der geht, drastisch. Der Dreh geht, nimmt drastisch ab. Nee, also das ist schon das krass. Und deshalb glaube ich, darf man das auch nicht unterschätzen, wenn so, weißt du, Bundesliga-Profis, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, sich dann mit irgendeiner Blessur halb fit gespritzt am Samstag wieder bei Bayer Oedingen, ne, jetzt bin ich richtig 90er, auf den Platz schleppen müssen, so, dass das dann halt mal, dass das, glaube ich, denen auch nicht immer mega viel Bock macht dann, so, weißt du, das 18. Bundesligaspiel bei Eis und Kälte und beschimpfende Fans oder so.
Ja, das, ja,
also,
glaube ich.
Das ist, glaube ich, was anderes eben als für die Leute, die das als Freizeitsport machen.
Ja, das denke ich. Und insofern hast du ganz recht. Also es hat sozusagen auch eine Schattenseite, wenn man diesen Glückspfad beschreiten will, nämlich sein Hobby zum Beruf zu machen oder Neigung und Pflicht miteinander zu verkoppeln, weil eben sozusagen der Sprung in das andere nicht mehr so schnell gelingt. Also diese Abnutzungserscheinung kenne ich aus meinem Berufsfeld nicht, aber ich habe oft schon gedacht, und zwar in dem gleichen Beispiel, das du da angesprochen hast, die armen Säue, die jetzt auf Tournee gehen. Ja, ich meine, ich bewundere natürlich die physische Leistungskraft von Mick Jagger, nicht? Der ist ja noch älter als ich und rennt immer noch über eine breite Bühne hin und her. Und die machen Welttourneen oder ich glaube, haben jetzt, glaube ich, die letzte angekündigt oder sowas ähnliches, weiß ich aber nicht so genau. Jedenfalls sind die ja ewig unterwegs, ne? Und da spielen die immer das Set, ne? Also und ja, obwohl die natürlich ein paar mehr Songs haben als die berühmte Band aus Aachen, die du eben richtigerweise nochmal in Erinnerung gebracht hast. Also das wäre mir auch zu eintönig. Also, und das fand ich im Übrigen ja ein wunderbares Element in der Philosophie, dass man Philosophie kann ja über alles machen. Ja, dagegen, wenn du Germanist bist, muss ich schon über Germanistik.
Ja, aber ich glaube, das ist schon, das glaube ich tatsächlich, aber in dem Fach in allgemein, das ist auch ist der Vorteil gegenüber dem LehrerInnenberuf, ne?
Eindeutig.
Der HochschullehrerInnenberuf, dass du ja über das, also das ist eben Forschung und Lehre, es ist eben nicht nur Lehre und die Lehrpläne sind ja in aller Regel flexibel gestaltet.
Ja,
also die allerwenigsten Leute, es gibt sie natürlich, die jetzt die Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die dann auch Kurse unterrichten müssen. Ich unterrichte jetzt auch Kurse, die ich nicht, also wo die Themen, denen ich nicht mehr aus Neigungsgründen oder Leidenschaftsgründen begegne. Aber das ist dann tatsächlich so, Lehre macht mir auch super viel Spaß und Lehre ist ja auch deshalb toll, weil man ja auch so viel zurückkriegt. Ne? Also weil man ja selber, man hört ja nie auf zu lernen, das ist ja auch das Tolle an unserem Beruf. Ne? Also wir haben ja nicht diese Prozesse, wie jetzt andere Leute, dass man so das Gefühl, jetzt machst du halt wieder dasselbe.
Und selber hast nichts davon.
Genau, und selbst so Sachen wie Mediziner oder so,
ja,
die erleben ja auch, also die selbst ein Hausarzt erlebt ja, das ähnelt sich ja schon sehr, der geht dann dahin und die Fälle, der hat jetzt ja auch nicht jeden Tag 5 spannende Fälle, sondern der hat ja doch immer nur die gleichen mit Husten und Schnupfen und dem einen tut das Knie weh.
Ja.
So, das ist jetzt ja nicht so, ja, und ja, also ich meine, es ist jetzt, und ich glaube, das ist ja schon ein cooler Beruf, also das ist ja nochmal was anderes als Fließband, also sozusagen tatsächlich Fließbandarbeit, wo die halt sozusagen das Repetitive nochmal krasser ist. Wir haben die Abwechslung, wir haben auch die Kreativität und insofern, das finde ich, ist schon auch so. Ich habe jetzt gerade das, dass ich mit meiner Frau, wir spielen jetzt gerade abends wieder zusammen, wenn die Kinder schon schlafen, ein Computerspiel, ne? Und das ist halt einfach, das macht mir super Spaß und ich schaffe das dann auch. Also beim Computerspielen ist es immer so, dass das Spielerische des Programms es immer schafft, mich doch so platt zu machen, in dem Sinne, dass ich doch es schaffe, nicht rein analytisch zu spielen. Ah. Aber hin und wieder entdecke ich mich halt schon mal dabei, dass ich so denke, ah, krass, diese Beobachtung, das ist ja cool. Und ich gucke natürlich auch...
Also, dass du sozusagen theoretisch
daran... Theoretische bist, Gedanken dann entwickel oder mir einen wissenschaftlichen... Oder so denke, ah, wenn ich ein Paper machen würde, dann
mal dazu. Mal, ne?
Oder so dieses... oder guck mir dann genau die Landschaft an und da ist jetzt auch so ein postapokalyptisches Spiel und so. Und dann gucke ich mir schon genau an, wie ist die Architektur abgebildet und so. Und also das und das... Aber das macht mir trotzdem noch Freude, aber diese Verblendung gibt's halt schon. Und ich finde das interessant, dass du das gerade über dich gesagt hast, weil ich bei dir so manchmal auch das Gefühl habe, du hast ja eine absolut krasse Kernleidenschaft. Du bist nicht monomanisch, aber das ist halt schon so, dass dieses philosophisch denken, lesen und schreiben, das sind so, also das ist so das Kerngebiet, der Quell der Freude.
Ja,
und dann,
Und mit der Ursula was unternehmen,
ja, das ist cool, aber die, aber du gleichzeitig ja zum Beispiel auch sehr kritisch sein kannst, einem Freund, ich sag jetzt hier, ich würde jetzt hier keine Namen sagen und das solltest du vielleicht auch nicht tun, aber so Leuten, von denen du dann sagst, das ist ein ausgewiesener Workaholic, da bist du dann, also wenn die Monomanie halt komplett erreicht ist, dann bist du schon sehr kritisch und auch sozusagen distanziert, siehst das dann auch und siehst das auch als Problem.
Oh ja.
Und das finde ich ist wiederum auch interessant, ne? Weil das ist ja dann, das in deinem, in deiner Rhetorik wäre das ja eine Frage des Maßes.
Eindeutig. und zwar des Übermaßes. Ja? Genau. Also, ja, das würde ich noch gerne aufgreifen, um Folgendes zu sagen. Ich rede nicht ohne Grund gerne über das rechte Maß, weil ich meine, das ist sozusagen formal gesprochen ein wichtiges Element für gelingendes Leben. Und ich finde auch, es ist zwar sehr schön, wenn und dass man, in meinem Falle, dass man eine Leidenschaft für das hat, womit man sich beruflich beschäftigt, aber ich finde es eine große Gefahr, dann nur noch das tun zu wollen. Ja, also das könnte ich auch nicht. Also, so spannend ich Philosophie finde, wenn ich jetzt gezwungen wäre oder mich gezwungen fühlte oder eine Sucht mich da triebe, sozusagen vom Frühstück bis zum Abendessen nichts anderes zu machen und dann auch noch nach dem Abendessen noch über das nachzudenken, was ich an dem Tag philosophisch gemacht habe, und das Wochenende möglichst auch noch verkürze, das fände ich furchtbar. Also die Grenze zwischen Leidenschaft und Sucht sollte meines Erachtens sehr streng eingehalten werden. Und die Gefahr sehe ich schon, dass das so ist. Aber Gott sei Dank lebe ich nicht alleine, habe auch nie in meinem Erwachsenenleben alleine gelebt. Und ich hatte ja auch eine Familie und dann gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, wenn man nicht egoistisch oder egozentrisch ist, diese Leidenschaft in eine Sucht umzuwandeln. Ich meine, den du da eben angesprochen hast, lebt zwar gelegentlich auch mit Menschen zusammen, aber das ist eine Form von Zusammenleben, die eigentlich mehr formal ist.
Aneinander vorbeileben.
Ja, man ist im gleichen Haus. und nein, das wollte ich auch nicht. Insofern, es gibt schon auch noch andere Leidenschaften als Philosophie in meinem Leben. Aber in dem Bereich, wo man, aus dem man auch eine Arbeit machen könnte, ist schon Philosophie die einzige wirkliche Leidenschaft. Das andere ist für mich im Spiel und Erholung und Lebensfreude. Also ich reise ja viel, aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil die Ursula mich immer mitschleppt. Ne? Aber das macht mir dann große Freude und das ist auch wirklich ein Teil meiner Erholung. Und da kann ich auch sozusagen leidenschaftlich das erleben. Also ich glaube schon, du hast recht. Man muss, wenn man diese Geschichte von diese Grenze zwischen Arbeit und Spiel aufhebt, muss man schon aufpassen, dass man nicht in den Sog von Monomanie gerät. Und das finde ich ist wirklich eine ganz schlimme Geschichte.
Ja. Ja, und Spielsucht. Und da, das wäre so mein letztes Wort, weil du das jetzt, also du hast ja Sucht angesprochen, also es gibt ja auch tatsächlich die Spielsucht. Und das ist was, was ich jetzt richtig krass finde. Jetzt, wir sind an einem Samstag, heute beginnt die Bundesliga-Rückrunde. Das heißt, man schaltet wahrscheinlich auch mal wieder irgendeine Sportsendung an. Also wir tun das definitiv, weil ich bin ja in Aachen, also auch eigens, um Sportsendungen zu gucken quasi, mal in Ruhe. Und dann weiß man auch schon vorher, dass man ganz viele Sportwettenwerbungen sehen wird. Und da finde ich, das ist schon immer ein bisschen krass, weil, die ja auch so, dann wird dann immer vor der Glücksspielsucht gewarnt. Aber ich finde das alles sehr halbherzig. Und das hat ja, also das ist ja eine Entwicklung, die ich auffallend finde, wie krass diese Wettanbieter, die Dutzende, die es da mittlerweile gibt, einfach im Prinzip das Monopol auf Sportwerbung jetzt haben oder eines, unter.
Und die machen auch sehr stark Werbung.
Ja, überall. Also, und das finde ich ist das eine. Und weil ich jetzt mit den Jungs von früher, wir hatten, diese Woche haben wir nochmal zusammen geskypt. Also, ich habe so eine Gruppe übrigens von zwei ehemaligen Homo Sapiens Mitgliedern sind dabei. Also,
schöne Grüße,
nochmal. Wir haben uns unterhalten. Und als ich denen gesagt habe, wir wollen hier über Spaß und Spiel reden, da sagte der eine auch, oh, das erinnert doch an früher. Und wir hatten eine Zeit lang diesen Witz unter uns. Es ist schon spät, ich muss nach Hause. Und das hieß immer, da sind die Leute dann halt halb betrunken und angeschickert mit dem bisschen Taschengeld, was sie von Oma und Opa hatten, aus Aachen Innenstadt von der Party, dann morgens früh in den Ort Hauset gefahren, der hier grenznah ist in Belgien und der direkt hinter der Grenze, also fährst wirklich über die Landstraßen, jetzt hatten die so ein schäbiges Spielcasino, also nichts eins, wo man sich jetzt anziehen muss, sondern mit so einem schäbigen Parkplatz in so einer Lagerhalle, also mit so einem Automaten-Casino im Prinzip. Ja. Und da haben Freunde auch richtig Geld verloren einfach. Und das war dann immer witzig. Das war aber auch nur so lange witzig, bis es nicht mehr witzig war. Und da wurde dann halt auch aus Spielsucht. Und da haben auch Leute wirklich ihren ersten Kleinwagen einfach in Hauset leider gelassen, anstatt ihn tatsächlich zu kaufen oder das Geld dafür. Und insofern, das ist ein Element, wo wir jetzt, glaube ich, nicht die Expertise haben, sozusagen, also das ist ja dann auch ein Fall für therapeutisches Denken und Handeln. Aber was sicherlich auch ein Element ist, ne, also so Stichwort Neigung, also dass diese Neigung auch dann zu einer Sucht werden kann. Und und dass ich irgendwie mich manchmal schon frage, wie so der gesellschaftliche Umgang damit sein sollte. Und ob also das bloße Warnen reicht, aber das weiß
also,
ich nicht. Und
dann natürlich, oder ob man was verbieten sollte,
meinst du? Ja, weiß ich nicht, oder die Werbung verbieten sollte. Mhm. Und die, und das andere, worüber wir auch nicht gesprochen haben, was wir auch nicht irgendwie bespielen können, ist halt Spieltheorie, ne? Es gibt
da weiß ich auch nichts.
Das ist ja auch eher so ökonomisches Denken, ne?
Habe ich keine Ahnung.
Ja, aber das wäre auch, glaube ich, interessant. Also da müsste ich mich aber auch einlesen und da weiß ich nichts drüber. Und insofern bin ich jetzt am Ende und
ich würde auch noch gerne ein Schlusswort sagen.
Genau, dann würde ich nämlich gleich weiterspielen.
Und dann kannst du gerne weiterspielen. Gut, hast du noch gut hingekriegt. Sucht und dazu würde ich theoretisch nichts sagen. Ne? Aber eine meiner ausgeprägten Ängste seit der Jugend ist, dass man süchtig werden könnte. Und insofern habe ich immer alles vermieden, was diese Gefahr mit sich bringt. Ich spiele in dem Sinne nicht, also dass man Glücksspiel, ja, also ist mir völlig fremd. Als wir in Las Vegas waren, bin ich durch diese Hallen halb blind gegangen, weil ich mir das gar nicht angucken wollte. Ich finde das schrecklich, diese Abhängigkeit von solchen Automaten oder auch von Spieltischen und sowas. Na, ich hatte immer die Angst davor aus zwei Gründen. Nämlich erstens, dass man sich ökonomisch völlig ruiniert oder dass man psychisch krank wird, weil man schlaflos ist. Also man muss immer irgendwo hinfahren, um zu spielen. Und in Oslers Familie, aber im weiteren Kreis, im angeheirateten Bereich sozusagen, da gab es einen spielsüchtigen Menschen und der hat seine Familie und sich selber ganz nett ruiniert. Also, und als erwachsener Mensch, nicht wie du in der Adoleszenz nach Hause gefahren bist. Und da ging es ja auch letztendlich um kleine Beträge, aber auch das kann gefährlich werden. Also, ich sehe auch in der Sucht eine ganz große Bedrohung möglichen Lebensglücks, um mal moralisierend abzuschließen.
Ja, aber das stimmt ja. Also da muss das Spiel Spiel bleiben und darf nicht zur Sucht werden.
Ja, wichtiger Punkt, sozusagen, das war unser Wort zum Sonntag, könnte man
Obwohl es
sagen.
Samstag ist, ne?
Ja,
Macht man ja
der
vorher.
Sonntag steht vor der Tür, dann kann man schon, früher gab es ja im Fernsehen das Wort zum Sonntag und
Genau.
das war spätabends am Samstag.
So ist das.
Wir grüßen alle, die uns zugehört haben.
Und schön hier zu sein, in dieser Winterlandschaft,
Ja, wie ich
wie
gerne sage, Linterwandschaft.
Winterlandschaft. Du hast ein schönes Gedicht geschrieben über
Ja,
Winter.
alles falsch rum.
Ja. Ja,
Okay, bis bald.
bis bald. Ciao, hat Spaß
Ciao.
gemacht.